Es ist offiziell, Freunde. Renault zieht sich aus der Formel 1 zurück. Alpine steht somit ohne Motorenlieferanten da, verliert den Werkstatus. Das ist nur eines von einigen Themen in unserem heutigen Newsflash, über die wir sprechen. Wir sprechen zudem über Andretti. Auch der gute Michael Andretti ist bei seiner eigenen Firma ausgestiegen. Was es damit auf sich hat, beleuchten wir. Und es gibt wieder einige heiße Aussagen und Spitzen von Jos Verstappen gegen Christian Horner. Steigt mit ein, dann schauen wir uns das mal alles an, oder?
So, und bevor es losgeht, die Bitte an euch wie immer, lasst uns ein Like und ein Abo da, wenn ihr auf YouTube seid oder ja den Podcast hört. Springt gerne mal auf YouTube drauf, das hilft uns besser zu werden und die Community wird immer schöner. Und die News dieses Mal, die sind auch ganz interessant. Wir steigen direkt ein. Ja, Renault, große Tradition in der Formel 1. Ich bin jetzt nicht großer Fan der Marke als irgendwie Straßenautos, die sind ganz schick. Hab nie in Renault gefahren, also privat vielleicht mal Testfahrt gemacht. Aber in der Formel 1, da gehören sie aus meiner Sicht schon wirklich rein. Schade, dass da jetzt das Motoren ausbestätigt wurde. Wir denken zurück, mit Williams unglaublich erfolgreich gewesen, zahlreiche Konstrukteurstitel, vor allem in den 90ern, Ende der 80er, das war schon legendär. Und ja, zwischendurch im Benetton-Team, jetzt ja das Team Enstone, ja, Alpine aktuell offiziell, auch immer mal wieder noch aufgeblitzt, zuletzt eigentlich so richtig unter Flavio Briatore. Der ist jetzt wieder zurück, der räumt jetzt auch wieder richtig auf, Dave. Und eine seiner Amtshandlungen, er ist ja offiziell nur Berater, aber es hat sich einiges getan, seitdem er da ist. Das wird schon irgendwo auf seinem Mist gewachsen sein, seinem
auf jeden Fall
Genius entsprungen. Er hat ja schon auch wirklich, ist mit allen Wassern gewaschen. Klär uns auf, was ist genau los und warum macht das Sinn oder vielleicht auch nicht?
Ja, der gute Flavio dreht da alles auf links in Enstone. Das hat er ja von vornherein so angekündigt und er entschlackt und bringt alles wieder in die Bahnen, um seiner Meinung nach erfolgreich zu werden. Ja, die Erfolge der Vergangenheit geben ihm grundsätzlich recht, aber natürlich geht er dann mit harter Hand vor. Es war direkt nach seinem Amtsantritt als Berater offiziell, der er ist, ja, kursierte schon dieses Gerücht, dass eigentlich unglaublicherweise Alpine freiwillig seinen Werkstatus aufgibt. Und ihr wisst ja, hinter Alpine steckt natürlich der Weltkonzern Renault. Und somit auch, ja, Renault dann als Motorenhersteller die Formel 1 verlässt. Das war jetzt ein Gerücht bis vor kurzem. Jetzt ist es offiziell bekannt gegeben worden. Was hat man überhaupt offiziell bekannt gegeben? Das sollten wir vielleicht zuerst nochmal beleuchten.
Ja.
Alpine baut da was auf, das nennt sich Hypertech. Das ist mehr oder weniger ein Rebranding der Motorenschmiede in Viry-Châtillon. Da wurden, naja, alle Formel-1-Motoren ja, von Renault oder eben Alpine jetzt konzipiert, entwickelt, gebaut, seit nahe Mitte, Ende der 1970er Jahre bereits. Damals stieg Renault ja als ja, Innovator ein. Man hat da einen der ersten Turbomotoren überhaupt entwickelt, gebaut und diese Technologie, ja, salonfähig gemacht in der Formel 1. Natürlich zog man sich da jahrelang viel Spott auf sich, weil die Motoren zwar sehr leistungsstark, aber sehr anfällig waren und reihenweise hochgegangen sind damals. Trotzdem haben sie sich durchgesetzt. Die erste Turbo-Ära in den 1980er Jahren basiert mehr oder weniger auf der Arbeit, die Renault da ja, geleistet hat. Seitdem waren sie durchgängig in der Formel 1 aktiv als Motorenhersteller, dann hatten sie ein ganzes Team, dann wieder nur als Motorenlieferant hin und her. Persönlich muss ich sagen, ich habe ein bisschen mehr Bezug zu Renault als du. Ich habe angefangen zu Beginn der 1990er Formel 1 zu schauen, da kam eben gerade Williams auf und Williams-Renault war natürlich ja die dominierende Kombination damals, daher habe ich Renault schon sehr positiv natürlich in Erinnerung. Zudem war tatsächlich mein allererstes Auto ein Renault 5, wer den vielleicht noch kennt. Der kommt ja jetzt wieder als E-Auto.
Oh ja, als E-Auto
muss ich mal gucken, ob ich mir da mal einen leisten kann irgendwann. Das wäre schon charmant.
Sieht zumindest schick aus, ja.
Ja, sieht super aus. Ich mochte das Design immer. Also war ein lustiges erstes Auto. Fun Fact, das hat damals 300 Mark gekostet. Es war billiger als das Skateboard, das ich damals gefahren habe. Aber das war am Rande. cooles Auto, meine ersten Kilometer damit abgerissen. Trotzdem, diese legendäre Fabrik wird jetzt mehr oder weniger umgetauft, umbenutzt. Ja. Man hat eine Pressemitteilung rausgegeben und natürlich, wie man das macht in der Pressemitteilung, sehr positiv dargestellt, was da jetzt künftig passieren wird. Aus dieser Pressemitteilung geht dann aber letztendlich hervor, dass es keine Formel-1-Motoren mehr aus Viry-Châtillon geben wird. Die Menschen, die Ingenieure, alle, die da beteiligt waren an der Konstruktion und Entwicklung der Motoren, werden einen neuen Arbeitsplatz, eine neue Position angeboten bekommen in der neuen Struktur. Und die neue Struktur wird aber trotzdem lebendig bleiben. Man wird sehr viel Elektromotoren, Hybridtechnologie und dergleichen entwickeln, einsetzen für alle Alpine-Straßenmotoren natürlich. Alpine als Marke hat ja große Pläne. Sie haben ja aktuell relativ wenige Modelle am Start. Das soll sich aber massiv ändern in absehbarer Zeit. Ja. Also da erwartet uns eine große Flut an Alpine-Modellen. Alles, was da notwendig ist, wird eben in Viry-Châtillon entwickelt auf Motorenseite oder Antriebsstrang ist das moderne Wort, ja. Und zudem natürlich ist Alpine trotzdem im Rennsport tätig, auch wenn sie jetzt in der Formel 1 dann vielleicht nicht mehr auftreten. In der WEC, ihr wisst es ja, Mick Schumacher fährt dort für Alpine. Das Hypercar-Programm wird auf jeden Fall erhalten bleiben. Auch die Motoren, die dort natürlich hier zum Einsatz kommen, stammen aus Viry-Châtillon. Auch im Rallye-Bereich, Dakar und so weiter, ist Alpine auch am Start. So werden jetzt die Kräfte anderweitig verteilt. Und um das Thema abzurunden und eine Einschätzung zu geben. Ich glaube ja nicht, dass diese Abstinenz aus der Formel 1 allzu lange Bestand haben wird. Dazu ist man bei Renault generell zu wankelmütig, ja, auch was das Werksteam angeht. Man hat mal eine Mannschaft gekauft oder das Team Enstone dann mal gekauft, dann als Renault eben in der Formel 1 verwendet, dann hat man es wieder verkauft und das Ganze mehrfach schon, ja, in den letzten 40, 50 Jahren. Ich denke, es ist ein Abschied auf Zeit. Ich denke, wir werden früher oder später in irgendeiner Form wieder Renault-Triebwerke, vielleicht sogar ein Werksteam sehen. Aktuell scheint es aber so zu sein, dass die Zeichen eben auf Abschied stehen. Flavio Briatore und alle anderen Entscheider bei Alpine wähnen bessere Chancen als Kundenteam. Und der Kundenmotor wird aller Wahrscheinlichkeit nach von Mercedes stammen, so pfeifen es die Spatzen von den Dächern. Mal sehen, ob es wirklich so kommt.
Ja, würde natürlich Sinn machen, denn allem, was man da so aus der Gerüchteküche entnehmen kann, deutet vieles darauf hin, dass Mercedes einen richtig, richtig starken Motor für 2026 zur Reglementsänderung bereitstellt. Und dann wäre, wenn sich das so bewahrheiten sollte, was uns nicht überraschen würde, wieder mal ein genialer Schachzug von Flavio Briatore dann komplettiert. Und komplettiert ist auch dann mehr oder weniger ein neuer Karriereabschnitt oder ein alter Karriereabschnitt, und zwar der von Andretti. Michael Andretti, da gibt es ja verschiedene Andrettis. Das ist ja eine Motorsportfamilie, eine legendäre. Ja, und bei Andretti Global ist er jetzt aus dem operativen Tagesgeschäft zumindest raus, Dave. Erklär uns mal auf, was macht er ab jetzt und was steckt da dahinter?
Das ist sehr spannend tatsächlich. Das war mehr oder weniger eine Fußnote, die in den letzten Tagen da durch die Newsportale gesickert ist, aber potenziell mit großer Tragweite tatsächlich. Michael Andretti zieht sich zurück, ja, aus seinem eigenen Unternehmen mehr oder weniger. Es ist ja mittlerweile nicht nur ein Rennstall, es ist zu Andretti Global geworden, eine Marke, die sehr unterschiedliche Teams in sehr unterschiedlichen Rennserien einsetzt, und den Formel-1-Fans ist natürlich der Name hauptsächlich wegen Mario Andretti bekannt, der in den 70er Jahren sogar Formel-1-Weltmeister war, mehrfacher Sieger, absolute Legende des Sports tatsächlich, aber natürlich auch aus jüngerer Vergangenheit, denn Andretti war eines dieser Teams, oder Andretti Global muss man sagen, war eines dieser Teams, das sich um einen 11. Startplatz beworben hat in der Formel 1 in Zukunft, alle Kriterien erfüllt hat und dann doch abgelehnt wurde. Über diese ganze, schmutzige Posse haben wir auch schon mehrfach berichtet. Vielleicht, Sebastian, verlinkst du uns hier mal die ein oder andere Folge, die wir dazu gemacht haben. Ganz bittere Geschichte, und nun zieht sich Michael Andretti aus dem eigenen Unternehmen zurück. Zumindest, du hast es gesagt, aus dem Tagesgeschäft. Er bleibt als Berater und Botschafter natürlich der Marke, die seinen eigenen Nachnamen trägt, in irgendeiner Form erhalten. Ja, das Tagesgeschäft leiten jetzt aber andere. Da gibt es einen Sponsor, der seit vielen Jahren dabei ist. Der wird sich jetzt da mehr um die Leitung des Tagesgeschäfts eben kümmern, um das operative Geschäft. Aber die spannende Dimension an dieser ganzen Kiste ist diese Ablehnung, die die Formel 1 gegenüber Andretti Global von vornherein hatte. Die basiert nicht zuletzt darauf, dass Michael Andretti gerade in der Öffentlichkeit sehr, sehr forsch aufgetreten ist, viele gefühlt überrumpelt hat mit einigen Aussagen, mit Forderungen tatsächlich auch. Und daraus resultierte so eine Abwehrhaltung in der Formel 1. Ich könnte mir vorstellen, dass sein nomineller Rückzug zumindest die Woge ein bisschen glättet und die Wahrscheinlichkeit steigert, dass Andretti vielleicht doch noch in irgendeiner Form in die Formel 1 einsteigen kann. Könnt ihr mir vorstellen, könnte aber auch tatsächlich das Gegenteil sein, dass er sich jetzt als gescheitert betrachtet und sagt, so, ich hab's nicht geschafft, in die Formel 1 zu kommen, dann trete ich hier von meinem Posten ab und verlasse die große Bühne gesenkten Hauptes und reibe ich mal ins zweite, dritte Glied ein bisschen ein. Weiß ich nicht, wie siehst du es denn? Denkst du eher, dass es steigert oder senkt die Chancen, dass wir Andretti als 11. oder vielleicht doch nur 10. Team in der Formel 1 sehen?
Bin ich mir nicht sicher. Ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, traue ich mich da keine wirkliche Einschätzung abzugeben. Aber ich glaube schon, dass es auch irgendwo eine strategische Entscheidung natürlich ist, Platz zu machen. Vielleicht war der Druck auch intern ist größer geworden. Es ist auf jeden Fall spannend und wir können das Ganze auch nutzen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, solltet ihr es unbedingt tun, denn in den nächsten Tag und Wochen, bis die Formel 1 wieder munter schön weitergeht in Austin. Da wird es dann übrigens nicht nur richtig fette Upgrades geben. Ich habe vor 2 Tagen war ich auf einem Panel, da war Toto Wolff auf der Bühne und nicht, dass man es nicht schon wüsste, aber er hat richtig fette Upgrades für Austin angekündigt und da ist Mercedes nicht das einzige Team, das ist das eine und bis dahin aber haben wir auch noch ein paar Specials für euch mit interessanten Teams, die in der Pipeline sind für die Formel 1, die im Gespräch sind. Und ich kann euch fast garantieren, da ist das eine oder andere dabei, da habt ihr noch nie was davon gehört. Das ist richtig spannend. Da könnten ein paar Exoten an dem Horizont auftauchen.
Ich bin selbst gespannt.
Jetzt widmen wir uns unserem dritten und finalen Thema, würde ich sagen. Und zwar Jos Verstappen, ein anderes Mitglied aus einer, man kann es noch nicht Rennfahrer-Dynastie nennen, aber es hat schon Game of Thrones-Züge zumindest, die sich da abzeichnen. Denn der Papa von Max Verstappen,
Haus Verstappen gegen Haus Horner.
Und das Haus Verstappen ist in Form von Clan-Chef Jos schon sehr laut. Der giftet mal wieder gegen Christian Horner. Und der Haussegen, das wissen wir ja schon seit langem, der hängt seit Anfang der Saison richtig schief, seitdem es diese Untersuchung gegen Christian Horner gab, die dann irgendwie im Sande verlaufen ist. Und man hört nicht mehr wirklich was davon, aber es scheint einfach diesen extremen Machtkampf jetzt zu geben zwischen Horner und Dr. Helmut Marko, der immer mal wieder bei Entscheidungen und Aussagen von Dritten hochschwappt. Nicht wirklich direkt. Die beiden tun oder haben so eine Art Burgfrieden geschlossen. Aber Jos Verstappen, lieber Dave, der giftet fröhlich weiter und da scheint schon was dran zu sein.
Da scheint eine Menge dran zu sein. Also er wird dieser Tage zitiert in der Presse mit Aussagen wie, ich habe doch gesagt, dass Red Bull explodieren wird. Das ist genau, bevor ich gewarnt habe, das sind die Aussagen, die er getätigt hat. Und tatsächlich hat er ja zu Beginn der Saison auch schon gesagt, als diese, von der du gerade gesprochen hast, diese Horner-Affäre hochgekocht ist, hat er schon gemeint, Leute, wir müssen aufpassen, dass jetzt hier nicht alles wirklich zugrunde geht. Besorgt natürlich vor allem um die sportliche Zukunft seines Sohnes. Ja, der Max Verstappen sitzt da ja im Cockpit und gefühlt sitzt er da auch in diesem Konflikt irgendwie zwischen allen Stühlen. Ja, einerseits hält er natürlich zu Helmut Marko, der ihn jahrelang gefördert hat und sowas wie sein, so eine Art Ziehvater für ihn ist, im sportlichen Sinne zumindest, ja. Andererseits muss er sich natürlich auch mit Christian Horner irgendwie gut stellen, der letztendlich das Team leitet und alles Operative da ja eben lenkt und dafür sorgt, dass das Auto so gut ist, wie es eben in den letzten Jahren war. Und genau das scheint ja Christian Horner tatsächlich zu entgleiten im Moment. Die Affäre oder die Untersuchungen, von denen du gesprochen hast, die da im Sande verlaufen sind, die sind noch lange nicht abgeschlossen. Die gute Dame, die da geklagt hat, die zieht, glaube ich, jetzt auch in Großbritannien vor ein ordentliches Gericht, nachdem diese internen Untersuchungen nichts gebracht haben. Also der Kuchen, der ist definitiv, der Käse ist noch nicht gegessen, sagt man, ne? Nicht Kuchen.
Ja, ja.
Warum denke ich an Kuchen? Da habe ich etwa Hunger. Skandal. Der Käse auf jeden Fall ist noch nicht gegessen. Das ist bestimmt ein leckerer holländischer Gouda. Ich denke, wir werden da noch einiges hören, früher oder später. Je nachdem natürlich, wie das ausgeht. Aber der Konflikt schwelt definitiv noch. Ah. Und indes entgleitet Christian Horner teamintern scheinbar auch die Macht. Ihr habt es ja auch gehört, nicht zuletzt hier auch bei uns. Natürlich, Adrian Newey hat das Team verlassen, zieht zu Aston Martin. Jonathan Wheatley, einer, ja, der Sportdirektor, der bisherige, eine sehr wichtige Figur im Red Bull-Konstrukt, der zieht zu Sauber und wird dort Teamchef, ja. Neuerdings, das ging jetzt die Tage, Will Courtney, der Chefstratege, verlässt Red Bull ebenfalls. Ich glaube, der geht zum McLaren, wenn mich nicht alles täuscht. Also symbolisch, ja, für den Niedergang des Teams sind das hochrangige und große Namen, die ja, das sinkende Schiff verlassen haben. Klingt jetzt wahrscheinlich dramatischer, als es vielleicht ist. Christian Horner beschwichtigt da natürlich auch immer. Er sagt, wir haben intern die Tiefe auch und die Breite, was unser Personal angeht. Es wurden ja auch interne Kräfte dann hochgezogen auf die Positionen. Ja, über Giampiero Lambiase haben wir schon gesprochen in einer der letzten Episoden. Der kriegt mehr Verantwortung. Hannah Schmitz, die Strategin, die ihr an der Boxenmauer regelmäßig seht, die wird jetzt wahrscheinlich den Job von Will Courtney eben übernehmen und ja, auch da zum Chefstrategen mutieren, wahrscheinlich mehr Verantwortung bekommen. Und Christian Horner betont ja immer, dass man rund 200 Mitarbeiter gleich von Mercedes eingekauft hat. Diese Zahl, die da rumgeistert, die hat Toto Wolff aber vor Wochen schon abgetan, da im Sinne von, ja, da muss ich der Christian aber verzählt haben, es waren vielmehr vielleicht eher 20, 25. Hauptsächlich geht es dabei um Motoren, Leute. Ja, ihr wisst, der Red Bull baut gerade parallel das eigene Motorenprogramm auf, in Zusammenarbeit mit Ford. Hat da
Weil
auch
Honda
wirklich,
jetzt geht, ne, ab 2026
genau,
ist dann Ford.
Honda genau. Wechselt zu Aston Martin und Ford kommt an Bord, ne, um mal zu reimen, und wird mit Red Bull aber vor Ort in Milton Keynes eine eigene Fabrik betreiben und dort ja, Motoren entwickeln und bauen. So ist der Gang der Dinge und da hat man eben Mercedes-Personal abgeworben, offensichtlich. Ob es jetzt 20 sind oder 200, vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, aber so oder so, Jos Verstappen ist besorgt, er sieht einen großen Aderlass und tatsächlich, naja, die Ergebnisse auf der Strecke geben ihm natürlich schon ein Stück weit recht. Ja. Sportlich läuft es für Red Bull seit vielen Monaten nicht so gut. Beide WM-Titel sind potenziell gefährdet, ja, die Konstrukteurs-WM natürlich mehr als die Fahrer-WM, aber es kann sich noch eine ganze Menge tun. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, inwiefern die Abwärtsspirale dann noch weitergeht bei Red Bull. Sieht aber aktuell tatsächlich nicht gut aus und so, naja, sagen wir mal, lebendig und oft auch barsch, wie der Jos Verstappen auftritt, in dem Punkt gebe ich ihm definitiv mal recht. Der Laden fliegt den Kollegen langsam wirklich um die Ohren.
Ja, ja. Also man muss ja auch, also vielleicht nochmal ganz kurz interessanterweise als Kontext bei Mercedes, das ist auch eine Zahl, die jetzt Toto Wolff auf diesem Panel lustigerweise gerade auch bestätigt hat, knapp unter 2500 Leute arbeiten da. Also 200 Leute, das wäre dann schon ein Zehntel der Belegschaft fast. 20 wäre dann weniger kritisch. Beides ist vorstellbar. Man muss auch zudem sagen, dass es bei Mercedes auch Aderlass gegeben hat, nachdem die ein bisschen abgebaut hatten. Und während die schon auch auf der Höhe waren, die haben ja 8 Konstrukteurstitel hintereinander gewonnen, 7 Weltmeisterschaften hintereinander. Davon, ja, die Großzahl mit Lewis Hamilton, eine dann mit Nico Rosberg. Und auch die hatten zwischendurch großen Aderlass, weil natürlich, und es hat unter anderem der jetzt, Gott, fällt mir gar nicht der Name ein, der ehemalige Haas-Teamchef, Günther Steiner natürlich.
Günther Steiner.
Letztens auch gesagt, wo ich ihm auch recht gebe, viele von den Red Bull-Leuten, die jetzt gehen, die sehen natürlich jetzt ihre Chance, weil gerade sind sie viel wert, gerade ist Red Bull noch ziemlich auf dem Zenit, vielleicht gerade am Abfallen, man weiß es nicht genau. Reglementänderung ist immer riskant und die sind jetzt natürlich was wert und die werden jetzt gesucht und wenn die jetzt dann praktisch mit dem Team untergehen, dann haben die vielleicht die Chance auf den Vertrag ihres Lebens verpasst. Mhm. Und für viele ist das jetzt die Chance dann auch in der Hierarchie aufzusteigen, wo sie halt nie aufsteigen könnten innerhalb des Teams. Ist jetzt also natürlich eine große Chance, die viele wittern. Gleichzeitig muss ich auch sagen, wenn ich mir Toto Wolff so auf der Bühne angeschaut habe, Der macht ja eigentlich immer einen unfassbar souveränen Eindruck. Auch diese 3,5 Jahre, wo jetzt Mercedes wirklich nicht gut gewesen ist für ihre Verhältnisse und da immer auf Platz 3, 4 rumgeguckt ist auf der, in der Konstrukteursweltmeisterschaft bzw. Fahrerweltmeisterschaft. Das war alles andere als einfach zu managen, aber er hat immer wie so ein Fels in der Brandung gewirkt und er hat auch immer bei den Personalentscheidungen gewirkt, also er genau weiß, was er will, und wenn es nicht klar war, dann hat er zumindest mal so den Mund gehalten, dass er sich das nicht hat anmerken lassen. Anders Christian Horner, ganz aktuell, gestern ist es rausgekommen, da hat er zum Beispiel gesagt, wir haben einen Vertrag mit Sergio Pérez für das nächste Jahr, aber man muss immer ein Auge darauf haben, was als nächstes kommt. Und das ist so typisch für Red Bull. Das ist einfach so schlimm. Da wird der Fahrer
verbindlich, unverbindlich.
Ja. Und im nächsten Halbsatz, im Nebensatz wird er schon wieder irgendwie in Zweifel gezogen. So geht das ja schon die ganze Saison. Und das, klar, Red Bull war schon immer ein Team, das hart High on Fire betrieben hat. Also wenn du zum Beispiel im Nachwuchsteam warst und dann nicht geliefert hast oder auch ins große Team hochgezogen worden bist und dann nicht geliefert hast, dann warst du ja schnell weg. Aber das war früher, okay, liefer, du lieferst nicht, zack, bist du weg. Und jetzt gibt es dieses Rumgeeiere und jetzt gibt es auch dieses, naja, wir gucken jetzt mal Ricardo, dann ist der nach der Hälfte der Saison wieder weg und jetzt Perez, schauen wir mal, hier eine Deadline, da eine Deadline, wir lassen ihn wieder drin. Du weißt nicht, woran du bist, auch Yuki Tsunoda, wir haben es oft genug gesagt, der hat bestimmt inzwischen eigentlich auch gar keine Lust mehr, der ist natürlich, hat er Bock auf Formel 1, aber ist galaktisch gefahren, das erste Saisondrittel, dann haben sie seinen Vertrag bei Racing Bulls verlängert, was durch die Blume natürlich heißt, du wirst nicht zu Red Bull aufsteigen. Liam Lawson wird schon die ganze Zeit genannt als sechster Fahrer. Horner redet dann von irgendwelchen Leuten, die überhaupt nicht zum Red Bull-Kader gehören. So machst du dir natürlich keine Freunde intern.
Ja, man kann es aber auch als Ablenkungsstrategie natürlich betrachten. Ja, Christian Horner redet viel und bringt explizit natürlich Namen wie George Russell da ins Spiel, wahrscheinlich um von internen Sachen abzulenken. Das ist natürlich auch eine Strategie, die man anwenden kann.
Wenn er mit den Leuten redet und ein Perez und ein Yuki Tsunoda genau wissen, woran sie sind und das einfach nur nach außen hin trägt, okay, dann Hut ab, dann macht das gut, aber den Eindruck habe ich nicht. Also wenn, das ist natürlich eine Möglichkeit, okay, aber lass uns mal schauen. Alles ist drin. Vielleicht an der Stelle ist ein guter Zeitpunkt, wir sind jetzt eigentlich am Ende der Folge angelangt, sagt uns doch eure Meinung. Glaubt ihr, eher Horner ist der Kern allen Übels oder ist es eher Dr. Helmut Marko, oder sollte man beide rausschmeißen? Habt ihr vielleicht eine ganz andere Theorie und könnt ihr überhaupt noch euch News in dem Zusammenhang von Red Bull geben oder habt ihr eigentlich gar keinen Bock mehr drauf und wünscht euch am liebsten, dass das Ganze so schnell wie möglich rum ist? Mich würde es echt mal interessieren. Schreibt mir Kommentare, wir antworten auf jeden einzelnen Kommentar. Deswegen, wir versuchen die beste Community aufzubauen auf YouTube. Es lohnt sich weiter dran zu bleiben.
Und ihr könnt Teil davon sein, viele von euch sind es schon. Ja. Dafür tausend Dank und so viel kann ich sagen, Red Bull wird uns noch reichlich Neuigkeiten bescheren in diesem Jahr. Ja. Es gibt ja schon wieder Gerüchte um Sergio Perez und dergleichen, aber das besprechen wir an anderer Stelle, liebe Freunde. Auf jeden Fall wird es nicht langweilig, so viel können wir euch verraten. Weder in der Formel 1 noch bei Red Bull explizit oder hier bei uns. Gibt viel zu sehen, viel zu hören. Wir bleiben dran und versorgen euch, die beste Community hier auf, YouTube muss man ja wirklich sagen, mit News und unseren Ansichten dazu. Ja? Bis zur nächsten Folge. Tschüss, ciao.